Hallo, mein Name ist Thorsten Gary, ich bin Musiker und ich habe lange in der Pflege gearbeitet. Zahnärzte haben einen engen Patientenkontakt und müssten besonders gefährdet sein, an Corona zu erkranken. Aber ist das wirklich so? Das und einiges mehr bespreche ich heute mit Hardy. Er ist Zahnarzt, Hypnosetherapeut und erklärt uns, warum er das politische Vorgehen kritisch sieht. So, hallo Hardy, schön dich zu sehen. Wir haben ja schon deshalb einen guten Draht zueinander, weil du auch Musiker bist. Und du hast es zwar hobbymäßig gemacht oder nicht professionell, so wie ich jetzt, aber doch sehr mit Leidenschaft. Ich habe ja schon ein bisschen was auch von dir hören dürfen. Und beruflich hast du aber was ganz anderes gemacht. Erzähl doch mal, was du von Beruf bist.
Ja, ich habe über 40 Jahre als Zahnarzt gearbeitet, größtenteils in eigener Praxis, jetzt zum Schluss als Rentner noch angestellt in einigen Teilen Deutschlands. Und parallel dazu habe ich Musik gemacht und das war auch unsere erste Begegnung. Ich habe dich auf einem Konzert gesehen, ohne zu wissen, wer du bist. Das war wirklich der Hammer. Ich dachte, der Kreis schließt sich. Was gibt's denn hier? Wieso läuft der mir über den Weg?
Ja, ist wirklich verrückt. Also die Welt ist wirklich klein. Ja, die erste Frage zielt auf die Zahngesundheit und dem Zusammenhang zu Virusinfektionen. Gibt es Zahnerkrankungen, die einen schweren Lauf zum Beispiel von Corona begünstigen oder Zahnerkrankungen, die grundsätzlich Virusinfektionen begünstigen?
Ja, prinzipiell begünstigt jedes entzündliche Geschehen eine Infektion, vor allen Dingen deswegen, weil die Abwehrkräfte gebunden sind. Mhm. Und die können im schlimmsten Falle selbst bei einem harmlosen Erreger zum Tode führen. Ich kann da nur als Beispiel meinen Vater anführen. Der ist als geschwächter Mensch im Altenheim geimpft worden mit Influenza und in der Folge ins Koma gefallen und verstorben. Mhm. Sollte normalerweise nicht sein. Gerichtlich ist dann entschieden worden, der Arzt hat es zurecht gemacht. Er war eine Risikogruppe, wie jetzt die vulnerablen Gruppen. Aber es hat bei ihm gereicht, dass seine Abwehrkräfte nach einer schweren Operation so schwach waren, dass das sein Todesurteil war. Also prinzipiell, jede Infektion kann aus einem harmlosen Erreger, egal aus welchem, oder eine wirklich gefährliche Infektion machen, die lebensbedrohlich ist.
Okay. Als Zahnarzt hat man ja einen relativ engen Kontakt zu Patienten. Ja? Und in Pandemiezeiten, da spielen ja Aerosole eine große Rolle. Und diesen Aerosolen ist man ja als Zahnarzt besonders ausgeliefert. Ja, oder und ich frage jetzt einfach mal ganz provokant, warum sind Zahnärzte bisher noch nicht ausgestorben?
Da könnte man jetzt sagen, wer Zahnarzt studiert hat, den haut nichts mehr um. Aber ich glaube, hier bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Normalerweise müssten wir bei der Schwere des Erregers müssten wir entweder weg sein. Ich habe ja auch Patienten behandelt mit Hepatitis B, mit AIDS und so weiter. Dann zieht man sich halt mal doppelte Gummihandschuhe an und den Mundschutz haben wir ja normalerweise immer dran, aber der Patient halt nicht. Und im Gegensatz zu den normalen Begegnungen im Supermarkt, wo Patienten Aerosole ausstoßen, veranlassen wir die ja noch selbst. Wir sprühen ja auch noch mit einem Luft-Wasser-Gemisch in den Mund und es kommt natürlich Erhebliches raus. Das wird zwar zum Teil abgesaugt, aber wenn wir an der Front überhaupt noch arbeiten dürfen in diesen Verhältnissen und eine Altenpflegerin in Ganzkörperschutzanzügen sich den entsprechenden Heimbewohnern nähern dürfen, das zeigt schon, wie kurios diese, in Anführungsstrichen, Pandemie ist mit einem Erreger, dessen einzige Gefährlichkeit darin besteht, dass er sich leicht vermehrt, dass wir den schon seit den 1960er Jahren haben. Hm. Und wie Frau Merkel so richtig sagt, wenn ich das korrekt zitiere, die Gefährlichkeit des Erregers besteht darin, dass man ihn nicht merkt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Also da ist ja Ebola ein Scheißdreck dagegen, weil das merkt man ja.
Ja. Ja, das stimmt.
Also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Normalerweise müsste zahnärztliche Tätigkeit verboten werden, bis auf Schmerzbehandlungen in besonders abgestimmten Kliniken. Aber Kieferorthopädie, die nicht sein muss, krumme Zähne, was interessiert das, wenn es um Menschenleben geht? oder Füllungen, wenn die alt sind und ausgetauscht werden, oder Kronen, die am Rand undicht sind. Wen interessiert das, wo es doch um Menschenleben geht? Wie können denn überhaupt sowas, wie kann sowas noch erlaubt sein? Ich bin sprachlos und wundere mich. Aber das Wort, was mich seit Monaten, seitdem diese Pandemie grassiert, am meisten täglich durch den Kopf strömt, ist fassungslos. Ich bin einfach über so viele Dinge fassungslos, fühle mich in meiner Intelligenz fast täglich beleidigt. Also eigentlich bin ich sehr beleidigt.
Ja, als Zahnarzt hat man ja die Maske an. Da dachte ich eigentlich, die Maske schützt dich jetzt davor, dass du da dann infiziert wirst. Warum hat man denn als Zahnarzt grundsätzlich die Maske an? Und denkst du, dass die Maske dieses Virus abhält?
Die Maske reduziert. Natürlich reduziert sie, aber sie hält nicht ab. Die ist natürlich auch durchlässig, aber es gibt Tröpfcheninfektionen. Also das heißt, wenn die Tröpfchen Richtung des Zahnarztgesichtes unterwegs sind, bleiben sie auf dem Mundschutz hängen. Wenn wir sprechen, sondern wir auch Tröpfchen ab. Also man möchte das zumindest reduzieren. Das ist ja auch eine sinnvolle Geschichte. Für den täglichen Alltag haben sie ja wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass außen in der freien Luft nahezu kaum Infektionen übertragen werden, wenn dann in geschlossenen Räumen oder am schlimmsten im Auto, wenn man mit mehreren Personen in einem Auto ist und sich die Luftzirkulation teilt. Insofern hat das einen gewissen Effekt, aber eben keinen hundertprozentigen Schutz.
Ja. Ja gut, die Studien, das ist ja auch so eine Sache, da gibt es einmal die Studien und einmal die anderen Studien. Da weiß man ja als Normalsterblicher gar nicht mehr, was man glauben soll. Ja. Verrückt ist halt aus meiner Sicht, dass die Studien, die pro Maske sind, erst dann zustande kamen, seitdem es halt die Pandemie gibt. Vorher war irgendwie klar, okay, Virusinfektionen werden durch die Maske jetzt nicht tatsächlich oder werden nicht verhindert. Ja. Also das ist schon irgendwie verrückt, ja, dass das gerade.
Ich glaube, wir können uns die Diskussion über die Gefährlichkeit dieses Erregers sparen. Man sieht das an so vielen Hinweisen, dass zuerst wurde der R-Faktor bemüht, dann wurde die Überlastung der Intensivstation. Jetzt haben wir einen Inzidenzwert und als der unter 50 sein, da sollte angeblich, wenn er unter 50 ist, wieder Normalität einkehren. Dann, wenn er unter 35 ist, dann hatte man auch das Hirngespinst einer Zero-Covid-Situation vor Augen. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir unter 10 sind und jetzt führt man die Kommazahlen ein. Jetzt weidet man sich daran, wenn es von 6,3 auf 6,8 wird. Der normale Bürger steht da, macht das alles mit und hält sich die Hände vor den Kopf und sagt, um Gottes Willen, um 0,5% ist die Inzidenz gestiegen. Das heißt, ein Nachweis mit einem Test einer Infektion, die überhaupt nicht zum Ausbruch kommen muss. Ich fasse mich nur an den Kopf und bin mal wieder fassungslos.
Ja, das geht mir genauso. Also es ist wirklich verrückt, ja. Wenn du jetzt, also du bist ja jetzt quasi berentet, ja, du hast gearbeitet, bis wann?
Bis Mai diesen Jahres.
Und wie hast du da die Maßnahmen umgesetzt?
Ja, ich war zum Glück angestellt und musste das nicht selber tun, aber natürlich hat der Praxisinhaber alles getan, was von der zahnärztlichen Seite vorgegeben worden ist. Desinfektion, Aushängen, jeder zweite Wartezimmerstuhl nur besetzt und so weiter. Also andere, und ansonsten haben wir so gearbeitet wie immer. Wir mussten den überraschten Patienten auf dem Behandlungsstuhl dann mal sagen, wenn sie jetzt die Maske nicht abnehmen, dann können wir leider nichts machen. Die waren teilweise so verhaftet mit ihrer Maske, dass sie selber die Gefährlichkeit dieser, in Anführungsstrichen, die Gefährlichkeit der Situation eingeschätzt haben und wollten sich nur ungern von ihrer Maske trennen. Viele haben auch aufgeatmet oder wenn ein Kind mit war, dann hat die Mutter gesagt, du kannst, das ist 1 Meter in der Ecke, du kannst jetzt auch die Maske runternehmen. Also es waren kuriose Situationen. Leute kommen rein, völlig geschützt, in die gefährlichsten, an den gefährlichsten Punkt dieser Praxis und mussten dann den Schutz abnehmen. Ja. Also widersinnig, also für jeden eigentlich erkennbar.
Ja gut, das ist ja im Grunde der Angsterzeugung geschuldet. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Du bist ja Hypnosetherapeut und welche Rolle spielt jetzt aus deiner Sicht die Angsterzeugung, ja, psychologisch betrachtet, als Grundlage für die Pandemie?
Also für mich bildet die wichtigste Säule. Es gibt diverse Grundgesetze in der Hypnose. Und eins davon heißt, steht der Glaube gegen das Wissen, siegt immer der Glaube. Das heißt, Menschen lassen sich verbrennen, erschießen, gehen auf Barrikaden wegen des Glaubens. Das heißt, sie wollen an etwas glauben und eher glauben sie an etwas, wenn alle das sagen, wenn alle offiziellen Quellen, die sie benutzen, das Gleiche sagen. Und so etwas haben wir ja zurzeit. Der Mensch glaubt, was er an Informationen hat. Wenn er zu träge ist, kein Interesse hat oder aus anderen Gründen intellektuell nicht in der Lage ist, andere Informationen sich zu besorgen oder einfach nur zu bequem ist, dann glaubt er das. Und das ist für mich ist das eigentlich gleichbedeutend mit einer Aushebelung der Demokratie. Wir haben als Grundlage der Demokratie und dieses Staatssystems den mündigen Bürger, den Souverän. Und der ist aber natürlich nur dann mündig, wenn er sich vollumfänglich informiert. Wenn er das selbst nicht tut und die Medien es nicht tun, sodass er zufällig über andere Informationen stolpert, ist er beliebig manipulierbar von jedem cleveren Marketingstrategen, den sich die Parteien krallen. Und deswegen sagen ja auch viele, wir möchten nicht Volksbefragungen als Grundlage dieser Gesellschaft haben, weil das Volk ist ja so beeinflusst. Sie wissen, wie es geht. Und die haben auch Angst davor, dass man auch in andere Richtungen beeinflusst wird. Und das ist für mich eine Frage, die überhaupt nicht diskutiert wird. Wir haben praktisch die Demokratie unterlaufen durch unser Wissen über die Psychologie des Menschen. Worauf er reagiert am stärksten? Auf Angst, lebenserhaltende Triebe sind in uns immer noch drin, auch für die Familie und so weiter. Deswegen, das müsste eigentlich ganz, ganz dringend diskutiert werden. Und wird es aber nicht. Das heißt, wir sind ein wehrloses Opfer von psychologischen Manipulationen. Das hat Goebbels und Konsorten haben das ganz primitiv gekonnt oder funktioniert und haben dadurch Wahlsieg erreicht. Heute sind wir viel, viel weiter. Die Psyche des Menschen ist praktisch, genauso wie der genetische Code, entziffert, entschlüsselt. Und ich wüsste nicht, wie wir uns jetzt außer mit einem umfänglich offenen mit einem Mediensystem, ja, wie wir uns anders dagegen helfen könnten. Ich weiß es nicht. Das ist für mich eine Grundfrage der Demokratie.
Naja, gut, das ist ja, Hadi, das ist ja der Grund, warum wir hier sitzen oder warum ich das angefangen habe zu machen, weil ich ja genau das Problem sehe. Ja. Ich sehe ja quasi die Einseitigkeit zum großen Teil, also nicht überall in allen Medien, aber es wird schon sehr einseitig berichtet, habe ich den Eindruck. Und es diese Angstmacherei, also das ist was mich auch sehr enorm stört, ja, und die Undifferenziertheit und immer wieder diese Zahlen und immer wieder diese Todesfälle und so. Und dass da natürlich die Menschen verängstigt werden und dann Situationen entstehen, wie sie jetzt halt entstanden sind. Und ich sehe da tatsächlich so eine gesamtgesellschaftliche Traumatisierung schon und eine Hypochondrie, die da entstanden ist. Ja. Und diese Fokussierung nur noch auf dieses Virus und alles andere völlig egal. Ja. Und das wird benutzt und ja, da gebe ich dir recht, da brauchen wir auf jeden Fall viel mehr Pluralität und auch Menschen, die sich auch trauen zu sagen, hey Leute, so, das können wir so nicht machen. Ja.
Ich vermisse zum Beispiel den Hinweis darauf, was das wirtschaftlich anrichtet. Wir hören dann irgendwo so beiläufig, ja, diese Kette schließt ihre so und so 4000 Filialen, die anderen auch. Ich erinnere mich an letztes Jahr, da hat Herr Sigmar Gabriel, ehemals Wirtschaftsminister dieses Landes, gesagt, wenn wir länger als 2 Wochen dieses Land schließen, wenn ich das korrekt zitiere, dann werden wir wirtschaftliche Schäden haben, die nicht wieder aufzuordnen, die nicht wieder gut zu machen sind. Und wir haben es jetzt so lange geschlossen. Und es redet kein Mensch. Der Herr Altmaier, der fantasiert von der nächste Aufschwung steht kurz bevor. Wir machen uns keine Gedanken darüber, dass die Lieferketten zusammenbrechen. Das sind angeblich die Chinesen schuld. Das, was wir hier machen, kann ja eigentlich gar keine Folgen haben. Wir leben hin, und das ist fast kafkaesk. Wir leben in einer Gesellschaft, wo von der Regierung, so empfinde ich das, Krieg geführt wird gegen die eigenen Bürger. Und wir hören lustige Radiomoderatoren und im Fernsehen werden die kleinen Klassenfahrtspielchen gespielt als Fernsehsender. Und wir tun alle so in dem Takatuka-Land, als ob das Leben so weitergeht wie bisher. Ich kann es nicht fassen. Ich bin mal wieder fassungslos. Also,
dazu sagen. Ja. Naja. Das ist ein großes Thema, ein großes Feld. Ich glaube, wir müssen da tatsächlich anfangen, auch Selbstinitiative zu Initiative ergreife und ein Gegengewicht bilde.
Das, und ja, vielleicht genau. Selber zu denken, ne?
Ja, genau. Ein schönes T-Shirt. Also, ja, naja, aber guck, man sieht ja, auch jetzt zum Beispiel, was diese Querdenkerbewegung angeht, ne? Das wird ja dann, die Menschen werden ja so derart in der Ecke gestellt, ja, quasi. Ne? Es kann sein, dass wenn du jetzt dich outest als Selbstdenker, du dann von Medien oder von Medienmachern geframed wirst als Vollidiot. Ja. Und ja. Da ist halt das Problem, ja. Und dann redet man nicht mehr mit dir, sondern man redet über dich. Du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, dann auch quasi deine Argumente anzubringen. Und wenn du sie anbringst, dann werden sie Fakten gecheckt. Und da sehe ich halt echt ein Problem, ja.
Gutes Beispiel jetzt an diesem Wochenende, die Demonstration in Berlin. Wenn du da guckst und denkst, darum schaltest du mal Welt den Sender ein und denkst, ja. Da ist mal ein bisschen was anderes als Mainstream, dann zeigen sie die Frau, die sie am Durchgehen, am Weitergehen hindern, die völlig hysterisch schreit vor Wut. Und das wird im Hintergrund laufen gelassen, während man über die angeblich aggressiven Querdenker spricht. Wenn man aber die Bilder sieht, die Leute gemacht haben, die dort sind, dann sieht man, wie aggressiv die Polizei gegen die friedlichen Demonstranten, die mit Herzzeichen unterwegs sind und sonst was, vorgegangen sind, wie die umgerissen, umgeschubst haben, egal, ins Gesicht, in die Nieren geboxt haben. Das wird nicht gezeigt. Über die Brutalität der Polizei, die zahlenmäßig völlig unter den angeblichen Erfordernissen dort waren, die völlig überfordert waren und die dann auch ausgerastet sind, wird überhaupt nicht berichtet. Und das finde ich, das ist eine Verzerrung der Realität. Jeder, der dauernd friedlich demonstriert hat und wollte einfach nur friedlich durch die Stadt gehen, ohne Bühne, ohne irgendwas, der wurde behindert, der wurde geschlagen, getreten, wurde mit martialisch, als ob er gerade randalierend durch eine Fußgängerzone gegangen ist und Bankenfenster eingeschlagen hat oder mit Steinen Schaufenster zertrümmert und geplündert hat, würden wie Schwerverbrecher abgeführt. Und dann wird berichtet, in Belarus darf man nicht frei demonstrieren, die Autokraten dieser Welt behindern, die das Recht auf Demonstration und Pressefreiheit und sonst was. Da, also ich kriege da Gänsehaut und sage, wie weit sind wir schon gekommen und wie professionell wird das ausgeblendet aus der Berichterstattung. Dann werden irgendwelche Wissenschaftler und Politologen als Beobachter der Szenerie befragt und die geben das Bild dann wieder, was erwünscht ist. Ja. Also ich kenne das, ich bin 1984 aus der DDR ausgereist, weil mir die politischen Verhältnisse dort nicht gepasst haben. Ich habe einen Ausreiseantrag gestellt und wollte in ein Land kommen, wo ich Meinungsfreiheit habe und wo ich bürgerliche Rechte habe. Das Land hat sich fast bis zur Unkenntlichkeit verändert mit rasender Geschwindigkeit in den letzten 2 Jahren. Und ich überlege, an welcher Stelle ich jetzt meinen neuen Ausreiseantrag stellen kann und wohin ich soll. Der Schwachsinn ist ja auf der ganzen Erde verbreitet.
Ja, das ist schon ein Riesenproblem, ja. Ja gut, ja. Es gibt da noch ein paar Ausreißer, ja, auf der Welt, aber ich sehe da auch...
Was ist mit Schweden? Sag mal, die Schweden haben ja das nicht ganz so mitgemacht. Leben die noch? Gibt es das noch als Volk oder sind die schon ausgerottet?
Ja.
Berichtet keiner mehr drüber. Ist irgendwie von der Tagesordnung verschwunden.
Ja doch, die haben so lange berichtet, wie es quasi dort, also ne, wie die Welle ne, anstieg und man gesehen hat, okay, da sterben tatsächlich Menschen. Und dann haben sie das Problem hinbekommen, also das in den Griff zu bekommen. Und die Altenheime wurden dann geschützt. Dann sanken wieder die Zahlen und dann seitdem sind sie konstant relativ weit unten. Und seitdem wird nicht mehr berichtet.
Also ich muss noch eins sagen als Mediziner. Ich habe auch noch nie gehört zum Thema Herdenimmunität, dass angeblich eine Herdenimmunität nur durch Impfung erreichbar ist. Und das mit dem Impfstoff, der noch nicht mal vor dem Virus, vor den Viren schützt, sondern nur eine Schwere der Krankheit abmildern soll. Wer das bewertet, das erschließt sich mir nicht. Das heißt, die normale Immunität, die man im täglichen Leben als Menschen, indem man eine Infektion hat, die man kaum merkt oder die man eben mit leichten Erkältungskrankheiten übersteht und so weiter und so fort, das ist praktisch nicht mehr existent. Ist das verboten worden? Gibt es das nicht mehr? Warum funktioniert das nicht mehr? Seit den 60er Jahren haben wir diese Coronaviren jedes Jahr mit Mutationen. Warum wird nicht seit den 60er Jahren an einem Impfstoff geforscht, weil doch das Coronavirus so gefährlich ist? Nein, es ist jetzt eine neue Mutation, die wird durch die Tests zu gefährlich erklärt Und jetzt reagieren wir mit einer völlig überzogenen Reaktion, die so viel Schaden anrichtet, auch Begleitschäden. Leute gehen nicht mehr ins Krankenhaus, weil sie Angst haben, schieben Operationen auf, selbst Krebsoperationen oder Herz oder was auch immer. Ich möchte nicht wissen, welche Statistiken dann irgendwann mal nachweisen, wie hoch die Kollateralschäden sind.
Ja, klar. Ja gut, also das mit der Impfung, das ist ja auch so eine Sache. Wie würdest du denn die Impfung bewerten? Also jetzt, ich meine, du hast ja gerade schon angeschnitten, ja, dass die Impfung ja gar nicht das hält, was sie verspricht. Aber also die Tatsache, dass wir jetzt nur noch Herdenimmunität erreichen durch Impfung, also dass die Definition Herdenimmunität erreicht man nur noch durch Impfung.
Ja. Ja, mir hat letztens eine Verkäuferin gesagt, sie ist zweimal geimpft und angeblich, also das Argument, dass der Impfstoff ja noch gar nicht erforscht ist, wieso, das gibt es ja schon seit den 70er Jahren, das Coronavirus, also die sind schon so lange dran, deswegen ist es kein Wunder, dass sie jetzt plötzlich einen Impfstoff haben. Also so reden sich die Leute das auch ein. Bisher war Corona in einem Cocktail von anderen Erkältungsviren, Rhinoviren, Noroviren, Influenza-Viren. Wir sind immer mit einem Cocktail von Viren und Bakterien und Pilzen umgeben. Und plötzlich wird nur eine Sache getestet und dann kommt das Phänomen, weil alle Influenza-Erkrankten auch parallel dazu Corona haben, ist plötzlich die Influenza-Ansteckung und die Krankheiten, die sind fast nicht mehr existent oder Tote. Von 25.000 irgendwann 17, 18 auf jetzt, was weiß ich, 400 oder 500. Das heißt, weil die alle, alles, was Corona hat, ist plötzlich Corona-Opfer, auch wenn sie an was anderem gestorben sind. Das kann auch wohl nicht wahr sein, dass jeder, der stirbt und 4 Wochen vor seinem Tod einen Corona-Test gemacht hat und positiv war, als Corona-Toter gezählt wird. Da hat man doch Interesse daran, die Zahl hochzuhalten. Und das stinkt. Das beleidigt meine Intelligenz. Warum hat man ein Interesse, aus diesem Virus einen Popanz zu machen, der uns alle in Schach hält? Ich habe übrigens, das muss ich ganz, ganz dringend noch loswerden, ich halte die ärztlichen Kollegen für den Schlüssel in dieser Situation. Demonstrationen scheinen nach meinen Erfahrungen nicht viel zu erreichen, leider. Außer, dass die Menschen merken, ich bin nicht allein. Aber die Ärzte, die jetzt impfen, die haben eine Pflicht, Impfschäden aufzuzeigen. Ich habe deswegen die Kassenärztliche Bundesvereinigung kontaktiert und habe gefragt, ob sie überhaupt interessiert daran sind, welche Impfreaktionen und Impfschäden parallel mit dieser Impfung aufgetreten sind, die ja nur überhaupt nicht wie üblich 8 bis 10 Jahre erforscht wurde, so innerhalb von einem halben Jahr aus dem Boden gestampft wurde. Sie haben mir dann seitenlang runtergeschrieben, was die Impfgesetze und die ärztlichen Gesetze alle vorschreiben. Und jawohl, jeder Arzt ist verpflichtet, Impfschäden zu notieren.
Ja.
Dann habe ich nachgefragt, weil ich weiß, dass der eine Arzt sieht das so, da steht positiv gegenüber die Impfung, der andere eher kritisch. Ich sage, wo sind denn die belastbaren Kautelen, sagen wir es mal, wo sind die belastbaren Punkte, die jeder Arzt unabhängig seiner Einstellung erfüllen muss? Wie lang muss er benachrichtigen? Nur direkt an dem Tag, wo er impft, ob jemand ohnmächtig wurde oder 14 Tage, 2 Wochen? Welche Krankheit muss aufhören? Alle? Man kann doch, wenn völlig untypische Krankheiten aufstehen, auftreten, wie zum Beispiel Lähmungen, Herzmuskel, Herzbeutelentzündungen, Thrombosen, Hirnvenenthrombosen, was auch immer, Allergien, oder da muss man doch einen langen Zeitraum sagen. Da muss, ich sage, nach meinem Denken müsste dann die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagen, jeder, der impft, der hat den Impfling, wie es jetzt heißt, auch eine tolle Wortschöpfung, der hat den Impfling mindestens ein Jahr lang zu begleiten und hat alles zu melden, was er an Krankheiten danach hat. Und erst eine statistische Häufung lässt dann Aussagen zu, das könnte von der Impfung kommen, weil vorher gab es diese Häufung nicht. Es gibt jetzt inzwischen so und so viel Herzmuskelentzündung, es gibt so und so viel Lähmungen und so weiter. Und erst durch eine Statistik kann man erkennen, welche untypischen Reaktionen durch eine Impfung auftreten. Als ich das geschrieben habe, welche Anforderungen denn an jeden Arzt gestellt werden und wie das überprüft wird, ob sie das melden oder nicht, schweigen im Walde, nichts mehr.
Das heißt, gar keine Antwort mehr bekommen.
Nein, es kann jeder Arzt machen, wie er will. Und es sind nur Ärzte berechtigt, Impfreaktionen zu melden. Physiotherapeuten, Psychologen, die mit den Patienten in der doch mal nächsten 14 Tagen oder 3 Wochen zu tun haben. Ich kenne genügend Berichte, da ich ja auch Kontakte zur Gesundheitsszene habe, wo von Thrombosen berichtet wurde, ganz, ganz lange Migräneanfälle, Herzmuskelentzündungen, jede Menge Krankheitszeichen, die beschrieben werden, die sind nicht berechtigt, das zu melden, weil sie einen Arzt haben und der Arzt sagt, ich halte das nicht, ich sehe da keinen Zusammenhang. Also können andere medizinisch ausgebildete Berufe es nicht melden. Und das ist für mich kriminell. Ja. Also entweder man ist um den Bürger besorgt und möchte ihn vor Schlimmerem bewahren, dann müsste man erst recht, was eine unausgereifte Impfung angeht, größte Vorsicht an den Tag legen. Ja. Wir haben ja unsere Gesetze. Wenn der Arzt sich nicht dran hält, das ist freier Beruf. In dem Fall ist er ein freier Beruf. Jeder ist sich selbst verantwortlich.
Ja. Ja,
unfassbar für mich mal wieder.
Ja. Also das ist auch was ich wirklich nicht verstehen kann. Also, oder die Frage ist jetzt erstmal, wie war es denn vorher? Ne? Bei Impfstoffen vorher. Da wurden ja diese Zulassungsstudien, ja, die wurden ja nicht teleskopiert wie jetzt. Ja, das wurde ja nicht alles zusammengeschoben. Und ja. die ganzen Phasen und die letzte Phase, die Phase 3, die wurde ja dann auch immer am Tier dann auch nochmal getestet und es wurde ja auch scheinbar ausgelassen, ja. Ja. Wie war das denn vorher, bevor es Corona gab? Wie hat man da, wenn es Impfreaktionen gab, hat man die dann zurückgeführt auf die Impfung und hat es dann tatsächlich auch der Arzt gemeldet? Oder ja, ist das war das immer so?
Im schlimmsten Falle war es so wie bei Contagan. Das hat ein normales Zulassungsverfahren durchlaufen, ist jahrelang getestet worden und als Schlafmittel zugelassen worden, soweit ich weiß. Und dann gab es schwerste Störungen. Und nur, weil das gehäuft aufgetreten ist, und zwar sehr gehäuft, ist es aufgefallen. Hier wurde nicht mal dieser Zeitraum eingehalten. Es wurden Sonderzulassungen erteilt, Notzulassungen. Es wurde sogar die Firma, damit sie das überhaupt auf den Markt bringt, von der Haftung ausgeschlossen. Die Staaten haben gesagt, wir übernehmen für euch die Haftung oder wir erlassen euch die Haftung. Sowas hat es noch nie gegeben. Das heißt, wir wollen so schnell wie möglich, die Politiker wollten so schnell wie möglich, einen Impfstoff ihren Bürgern vorweisen, damit wir haben was für euch getan. Und alles andere wurde weggeschoben. Warum macht man denn so lange Zulassungsverfahren? Weil man gründlich sein will, weil man Schäden nicht durch Ärzte auslösen möchte, sondern möchte ein Verhältnis zwischen Schaden und Nutzen erreichen. Das ist plötzlich ausgehebelt. Ich kann es nicht glauben.
Ja, und weißt du, Hadi, das Schlimme ist daran, dass jetzt auch noch, also du siehst das jetzt kritisch, ja, berechtigt, du hast auch gute Argumente und du kennst dich ja natürlich aus, du bist ja Arzt. Und ich habe dieses Wissen mittlerweile auch, habe mir das auch angeeignet, aber trotzdem lese ich gestern quasi in der Bild, dass Ungeimpfte bei ab einer gewissen Inzidenz und ab einer gewissen Krankenhausauslastung im Grunde nicht mehr am Leben teilnehmen dürfen. Das ist ja, also da hat es mir gestern, also mir haut es jeden Tag die Kinnlade runter. Jeden Tag mehr, ja.
Naja, es stellen sich ja so Leute wie Söder oder der Herr Müller aus Berlin oder Herr Lauterbach, Experte für alles, die stellen sich ja nun wirklich hin und sagen, bei dem Nutzen, den dieser Impfstoff hat, da müssen wir einfach auch bestimmte Dinge in Kauf nehmen. Also es wird praktisch per Ordre de Mufti von oben herab wird bestimmt, was gemacht wird. Und wie Frau Merkel, ich zitiere wieder mal Frau Merkel, wie Frau Merkel gesagt hat, es gibt Berichte für das, dafür und dagegen. Wir machen uns frei von dem. Unsere Entscheidungen sind politisch begründet. So, jetzt haben die Politiker sozusagen die Wissenschaft in die Ecke geschoben. Sie holen sich nur noch ihre Wissenschaftler ran, die in ihrem Sinne sprechen. Die werden dann auch zitiert. Aber im Prinzip der Streit, der Wissenschaft auszeichnet und den es immer gab und der erst am Ende einer Diskussion dann die Realität abbildet. Das wird komplett ausgeblendet. Wissenschaftler fechten die Politiker nicht mehr an. Die Politiker fühlen sich jetzt so mächtig und sie haben von dem Nektar genascht, durchregieren zu können. Sie müssen nicht auf Befindlichkeiten, auf Strömungen ihrer Partei, auf Industrievereinigungen, auf Gewerkschaften, sie müssen auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Diese Verlockung, dieses süße Gift, guckt mal nach China. Da wird ein über 1-Milliarden-Volk von ein paar Hanseln da oben so im Zaum gehalten. Die Wirtschaft floriert. Das ist doch eine geile Vorstellung. Machen wir es ein bisschen wie China. Von China lernen heißt siegen lernen. Früher hieß der Spruch ein bisschen anders im Osten. Also ich finde das, für mich jedenfalls zeigten jetzt die Politiker ihr richtiges Gesicht. Die Larve der angeblichen Demokratie, die pluralistische Parteiendemokratie, hat ihre Unschuld verloren und zeigt, wie sie wirklich ist.
Ja, aber als Politiker den Nutzen von dieser Impfung maximal hype und aber die Gefahren völlig unterdrück und quasi auch den wissenschaftlichen Streit, der notwendig wäre, unterdrück, und man sieht es ja, ich meine, sie entscheiden über die STIKO hinweg, quasi die Expertise der STIKO hinweg, dass Kinder jetzt geimpft werden, dann ist ja absurd, ja. Ich meine, wie kann dann Söder, warum weiß es jetzt auf einmal ein Herr Söder besser als die STIKO? Ja, ist ja wirklich grotesk, muss man ja sagen. Und quasi dieses auf der einen Seite diesen Nutzen aufblasen, bis ins Unendliche, der ja im Grunde gar nicht wirklich so da ist, wie es dargestellt wird, weil das zeichnet sich ja eh ab. Ich meine, sterile Immunitäten, wissen wir ja. Und auf der anderen Seite halt die Gefahren wegdrücken und sogar die Wissenschaftler, die auf die Gefahren hinweisen, unterdrücken und zensieren und lächerlich machen. Also da muss doch jeder mittlerweile sagen, hey Leute, das geht nicht.
Warum müssen Zensuren stattfinden? Warum muss bei YouTube Videos gesperrt werden? Warum müssen Leute ihre Blogs verlieren? Warum werden die Konten werden sogar gekündigt, um gegen sie vorzugehen? Also sowas habe ich, wenn ich alles erwartet hätte, aber dass man so restriktiv vorgeht gegen jemanden, der seine Meinung äußert, ich kann es nicht glauben.
Aber jetzt versetz dich mal in die Lage von einem Politiker, der das quasi entscheidet. Ja? Er entscheidet das und sieht überhaupt nicht die Gefahr, die auch für ihn daraus resultieren kann. Weil wenn es schief geht, was ist denn dann? Jetzt nehmen wir an, die Impfung verursacht wirklich massiv Schäden irgendwann. Was passiert dann?
Das ist das Gleiche wie vorher. Vorher war, egal was du hattest, wenn du positiv getestet warst, war Corona schuld. Jetzt, egal was ist, wenn du die Impfung hast, das kann auf keinen Fall die Impfung sein. Auf keinen Fall. Weil die Impfung hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und da ist ja jeder Experte. Und dieser Spruch, ich habe zuerst eine Meinung und erst dann interessiere ich mich fürs Wissen. Aber die Meinung ist zuerst da, weil der Weg zum Wissen ist ein steiniger Weg. Den machen sich nicht sehr viele Leute. Weil die Meinung ist viel, viel wichtiger, da kann ich mich dem normalen Tagesgeschehen zuwenden. Was will ich denn überleg mal selber, wie viele Stunden ich guck jetzt auch mal von mir, was wir für Literatur, für Beiträge im Netz gelesen haben, weil nur im Netz kommt man überhaupt daran, damit wir uns einigermaßen in Diskussionen mit Impfwilligen durchsetzen können. Und die besseren Argumente, aber die interessieren halt nicht mehr. Was interessiert das bessere Argument? Man trifft kaum auf Leute, die wirklich zuhören und die überhaupt interessiert sind. Ich habe jetzt gerade, bin gerade dabei, dieses Corona-Dossier zu lesen von Herrn Osreinig. Der hat, 1000 Quellen angegeben, Originalzitate verwendet und so weiter. Alles belegt, das interessiert mich. Wer es wissen will, kann nachlesen. Hm. Aber die Leute wollen es einfach nicht mehr wissen. Die sind satt, die wollen ja ein altes Leben zurückhaben, und wenn es der leichteste Weg ist, sich impfen zu lassen, scheinbar leichtester Weg, dann machen sie das. Es ist, ich weiß nicht, was dem vorausgegangen sein muss an Manipulation, dass man das wirklich einfach leichten Herzens hinnimmt. Wenn es genehmigt ist, wird es schon in Ordnung sein. Das ist ein Argument, da kannst du natürlich reden, was du willst.
Ja, aber dass die Leute das nicht sehen, dass da Druck ausgeübt wird. Ich meine, ich sehe es doch jeden Tag. Ne? Ich sehe es, also das kommt ja sogar auch in den Öffentlich-Rechtlichen, ne, dass da, also man sieht es, es ist ja sichtbar.
Ja, ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier keine Meinungsfreiheit mehr haben, keine Pressefreiheit, keine Lust. Ja, das finde ich ja auch nicht gut, aber
ist ja Corona.
Wir sind ja jetzt Corona, da gelten andere Gesetze und fertig. Also unfassbar, wie leicht man die Demokratie wegschenkt. Da kommt einer, der behauptet irgendwas, und zwar alle, indem die Medien alle gleichgeschaltet sind. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber ich kann eigentlich keinen Unterschied erkennen, außer Servus TV, die ab und zu nochmal eine kritische Diskussion bringen. Ansonsten ist das für mich alles das gleiche Framing. Man kann es nicht mehr angucken. Man muss wirklich wegschalten, weil das so primitiv ist. Wenn es wenigstens noch intelligent gemacht wäre, aber es ist wirklich so primitiv, dass es schon wehtut.
Ja. Und wie kommen wir raus aus der Nummer?
In der DDR haben die Leute zu mir gesagt, was, musst du deine Klappe aufmachen, kannst du die Fresse halten und einfach nur mitmachen? Oder man steht auf, zeigt Rückgrat und tut was dagegen, ohne seine eigene Existenz zu gefährden. Also dieses eine gute Balance finden zwischen dort, wo es sinnvoll ist, Flagge zeigen, und dort, wo es nicht sinnvoll ist, einfach weggehen, umdrehen, sagen, das Gespräch ist unnötig. Dort, wo man kann, wie jetzt ich, die KBV kontaktieren, um zu sehen, was zeigen die für ein Gesicht, wie bringen die sich ein. Andere haben andere Möglichkeiten, an Abgeordnete schreiben und. Es gibt Fallbeispiele, die man öffentlich machen kann. Noch nicht mal der Tod eines Demonstranten, wie jetzt am Wochenende, scheint zu irgendeiner großen Erregung zu führen. Er ist halt zur Feststellung der Identität einvernommen worden von der Polizei. Das hört sich so alles so harmlos an, dass da der Puls nach oben geht, wenn man mit umgedrehten Armen vielleicht durch die Gegend geschleift wird. Das spielt noch eine andere Rolle. Ich denke nur, wir sollten eines nicht tun. Wir sollten uns unsere Lebensfreude nicht zerstören lassen. Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, Spaß zu haben, in die Natur zu gehen, Sport zu machen, Vitamine zu uns zu nehmen, mit Freunden, die gleich denken, uns zu verbünden, negativen Stress vermeiden, der uns übersäuert, bei jeder Gelegenheit den Mundschutz abnehmen, weil unser Körper ist schließlich irgendwie auf Sauerstoff angewiesen. Und mir hat noch keiner gesagt, dass wir bis jetzt in den letzten Jahren sauerstoffmäßig überversorgt wurden. Und Gott sei Dank, jetzt haben wir endlich die Maske und kriegen die richtige Dosis. Mhm. Aber weißt du, wir müssen den Balance finden zwischen Widerstand in dem Rahmen, was möglich ist, und zwischen Lebensfreude, dass wir nicht sagen, das ist deren Ziel, uns irgendwann zu zermürben und uns, was weiß ich, in Suizid zu treiben oder außer Landes zu treiben, wo auch immer wir hin können. Wir müssen versuchen, immer noch ein glückliches Leben zu führen. Das ist natürlich unter anderen Umständen jetzt erforderlich, da neue Wege zu gehen. Das alles andere verzweifeln bringt gar nichts. Null. Ich habe am Wochenende mich getroffen mit ein paar Leuten, die ähnlich dachten. Und das war so eine erfrischende Diskussion mit kontroversen Meinungen. Der eine hat den anderen ergänzt. Wir haben im Großen und Ganzen ähnlich gedacht. Das ist das, was wirklich trägt. Richtige Leute, die man greifen kann, die man gegenüber hat. Das würde ich jedem empfehlen. Habe ich heute auch meiner Tochter empfohlen.
Hadi, ich danke dir für das Gespräch.
Bitte schön. Ich weiß nicht, ob ich bin froh, dass wir das vielleicht noch führen durften. Ich weiß auch nicht, ob das folgenlos sein wird. Wir sind inzwischen leider sogar schon so weit, dass man sich überlegen muss, was man sagt, dass es nicht gegen einen verwandt wird. Das ist sehr, sehr schlimm und traurig, aber vielleicht täusche ich mich ja. Ich danke dir.
Bis bald.
Und mach Musik.
Ja, du auch.
Berühre die Herzen der Menschen.
Ja, also wenn ich es darf, weißt du ja, man darf es ja bald wieder vielleicht nicht. Ich weiß es nicht.
Wir werden halt durch. Halt durch.
Toi, toi, toi. Hadi, ich danke dir.
Dir auch. Tschüss.
Ciao.